Vielleicht zum Starten gerade mal die Frage, wartest du gern? Wer gern wartet, soll da mal die Hand tun. Ja, eins, zwei, drei Mutige hat es, die gern wartet. Es ist ja so eine Sache, gell, mit dem Warten. Die einen sind sehr ungeduldig und wollen alles immer sofort haben. Und dann gibt es die anderen, die haben eine Engelsgeduld und die bringst mit nichts und aber nichts aus der Ruhe raus. Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft haben wir die Fähigkeit vom Warten zum rechten Teil verloren. Und das ist Grund genug, uns mit dem Thema Warten zu beschäftigen, eine Predigtserie darauf zu verwenden und biblische Personen und Gegebenheiten anzuschauen, wo es ums Warten geht. Die Bibel ist ja voll von Geschichten, die warten müssen. Da ist zum Beispiel der König Saul, wo es nicht genug schnell hätte gehen können, bis er in den Krieg ziehen konnte. Er hat vorher einfach noch ein Opfer bringen müssen. Und der Samuel, der sein Prophet ist und ist nicht gekommen, also hat er kurzerhand die Sache selber in die Hand genommen, seiner Ungeduld ein Ende gesetzt, hat selber geopfert. In der Konsequenz hat ihn das schlussendlich sein Königsamt gekostet. Oder das Volk Israel hat geschlagene 430 Jahre in Ägypten in der Sklaverei müssen ausharren, bis sie befreit worden sind. Oder ich denke an Simon und Anna, wenn wir ins Neue Testament gehen, wo ihr das ganze Leben lang im Tempel dient haben und auf den versprochenen Messias gewartet haben. Und am Ende von ihrem Leben haben sie ihn dürfen sehen, haben sie ihn dürfen in den Armen halten. Das sind auch die Freunde von Jesus, die mir beim Warten in den Sinn kommen. Nach der Auferstehung hat Jesus gesagt, bleibe zusammen, bleibe in Jerusalem. Und er hat ihnen gesagt, ich werde dann zum Vater in den Himmel zurückgehen und ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und sie haben auch nicht mehr so richtig gewartet, also sind sie ihren Gewohnheiten nachgegangen, wo sie schon von Kind auf oder von Jugend auf gelernt haben, sie sind fischen gegangen. Darüber haben wir am letzten Sonntag in der Kleingruppe ausführlich austauscht. Oder da ist auch Abraham und Sarah, die auf ein Kind warten. Gott hat ihnen versprochen, dass der Abraham ein Nachkommen wird bekommen. Doch die Jahre, ja die Jahrzehnte ziehen ins Land und Sarah wird und wird einfach nicht schwanger. Erst, wo die beiden 100 Jahre alt sind und Sarah ihre biologische Uhr längst abgelaufen ist, bekommen sie trotz allem den lang ersehnten Sohn. Wir sehen also, das Warten ist in der Bibel kein Fremdwort. An allen Ecken und Enden müssen Menschen warten. Und das mit unterschiedlichem Ausgang. Lasst uns heute exemplarisch so das Warten auf den verheißenen Nachkommen von Abraham und Sarah unter die Lupe nehmen. Ich will das mit euch so ein bisschen chronologisch durchgehen. Die Geschichte von Abraham, wo er durchgegangen ist, was er durchgemacht hat. Und die Geschichte von den Erzvätern, sage ich jetzt mal, von Israel, Abraham, Isaac, Jakob, die fährt ja 2000 Jahre vor Christus an. Angefangen hat alles mit der Verheißung von Gott an Abraham. Wir können ihn anlesen im ersten Buch Mose, im Kapitel 12. Dort heisst es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Was für eine wunderschöne Verheißung, was für eine wunderschöne Aussage, eine ehrenvolle. Ja, und kurz darüber ab, verlässt der Abraham sein Land, Kanaan. Ja, vielleicht da noch genau, wo ist er überhaupt überall rumgereist. Der Abraham stammt ab von da in Ur, in Chaldea. Da ist er geboren. Sie ist nachher mit seinen Eltern und dem ganzen Gehabe sind sie nach Haran gezogen. Eigentlich Destination hatten sie schon auch Israel gehabt, aber irgendwo sind sie da in Haran hängen geblieben. Und in Haran oben hat eben der Abraham dann die Verheißung bekommen und auf das aber hat er sich dann auf den Weg gemacht, in das verheißene Land. Und kurz nachdem er dort angekommen ist, ist eine Hungersnot ausgebrochen und hat Abraham als erstes auf eine Prüfung gestellt. Und wenn man von Prüfung redet, die hat er kläglich verhauen. Die Aufgabenstellung hat eigentlich gelautet von Gottes Seite her: Abraham, bleib, wo du bist. Ich will dir zeigen, dass ich Kraft habe, dich trotz dieser Hungersnot, die in Kanaan herrscht, dich am Leben zu erhalten. Doch der Abraham ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat seine Existenz selber sichern. Und er ist mit der Sarai nach Ägypten gezogen. Da runter. Und dort hat es genug zu essen gegeben. Und weil Sarai, seine Frau, so eine wunderhübsche Frau war, hat er eine Sicherheitsmaßnahme oder eine Notlüge, oder wie man dem auch immer sagen will, eingebaut. Und er hat gesagt: Sarai, ich bin dein Bruder. Wenn immer jemand fragt, sage mir, ich bin dein Bruder. Weil wenn ich dein Mann bin, dann bringen sie mir einen Weg um, damit sie dich nachher dann dem Pharao ins Harem geben können. Also ist das ein Schutzmechanismus gewesen, wo sie da gefahren sind. Und wenn Gott in dem Inneren nicht eingegriffen hätte, wäre Abraham in Sachen Gehorsam schon eben bei dieser ersten Prüfung gescheitert. Es hätte kein Nachkommen gegeben. Ja, es geht nachher weiter. Im ersten Buch Mose, Kapitel 13 und 14, wird vom Lot und dem Abraham bittet, die unterschiedlichen Begegnungen, wie sie das Land aufteilt haben untereinander, wie der Lot in Bedrängnis gekommen ist und der Abraham ihn musste aus der Bedrulle retten. Und nachher, im Kapitel 15, lesen wir von der Angst oder von den Bedenken vom Abraham. Ich bin jetzt, wie alt ist er? Er wird jetzt etwa 86-jährig sein. Nein, er war noch jünger sogar. Und ich habe immer noch kein Nachkommen. Du hast mir es doch versprochen, Gott. Wo bleibt der Nachkommen? Und wenn ich jetzt kein Nachkommen bekomme, dann ist der Eliezer nachher der, der alles wird erben. Dann wird es ein Nachkommen vom Eliezer sein, aber nicht meine. Und auf das aber sagt ihm Gott, Kapitel 15, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Die Verheißung von dem Nachkommen wird erneuert. Gott hat dem Abraham ein liebliches Nachkommen versprochen. Und der Abraham hat Gott vertraut. Doch wo Sarai nach 9, 10 Jahren immer noch kein Kind geboren hat, ist ihr Warten verleidet. Sie sagt dann zum Abraham, ihr könnt das nachlesen, Kapitel 16: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Und der Abraham ist damit einverstanden gewesen. Er hat der Sarai ihre Haushaltshilfstagar zur Nebenfrau genommen und mit ihr quasi als Leihmutter für einen Stammhalter gesorgt oder einen Stammhalter gezeugt. Er hat das Heft wieder selber in die Hand genommen. Die Hagar ist schwanger geworden und hat einen Sohn namens Ismael zur Welt gebracht. Und auch das eigenwillige Handeln hat wieder Konsequenzen gehabt. Nach der dunklen Geschichte mit der Hagar ist es beim Abraham und der Sarah, nämlich Abraham und der Sarai, nämlich zum Glaubensstillstand gekommen. 13 Jahre lang. 13 Jahre lang ist das Gespräch zwischen ihnen und Gott verstummt. So lange sind sie im Glauben stecken geblieben. Einfach weil sie Gott haben wollen nachhelfen. Und mit dem Ismael sind dann auch eine Menge Probleme in die Welt hineingekommen. So können wir es im ganzen Kapitel 16 anlesen. Die Probleme sind aufgetaucht, weil sie nicht warten konnten, bis Gott sein Versprechen, seine Verheißung einlöst. Und wo später dann der versprochene Nachkomme, also der Sohn von der Sarai und dem Abraham, doch auf die Welt gekommen ist, ist der Konflikt vorprogrammiert, respektive ist eskaliert. Und das bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag bekämpfen sich die Araber und die Israeliten. Das wissen wir. Die Araber sind Nachkommen oder stammen vom Ismael ab. Dem Sohn von Abraham und der Hagar. Und die Israeliten stammen vom Isaak ab, dem Nachkommen von der Sarai und dem Abraham. Wie viel Not kommt nicht selten davon, dass wir nicht warten können oder nicht verzichten können oder nicht wollen verzichten. Und nachher, wieder ein bisschen später, lesen wir: Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Das sagt Gott zum Abraham. Ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen, sogar Könige werden und unter ihren Nachkommen sein. Und in diesem Kapitel kommt auch der Abraham und Sarai neue Namen über, oder leicht abgeänderte Namen. Abraham heisst erhöhter Vater. Abraham ist der erhöhte Vater. Und er gibt ihm den Namen Abraham. Das ist im Hebräischen einfach eine Endung, die man hinten ergänzt, wo Abraham nachher heisst, und das heisst Vater vieler. Also die Verheißung, die er ihm da gibt, gibt er ihm auch in seinem Namen wieder. Du sollst ein Vater von vielen sein. Und Sarai wird zur Sarah, was Fürstin bedeutet. Und es ziehen weitere Jahre ins Land und noch immer ist kein Nachkommen in Sicht. Sarah und Abraham sind jetzt wirklich in einem höheren Alter, wo sie Enkel könnten haben. Ja, was sage ich? Urenkel sollten haben. Die beiden sind unfreiwillig kinderlos geblieben, obwohl Gott dem Abraham einen Stammhalter versprochen hat. Immer noch warten. Das Kapitel 18 berichtet dann, dass der Abraham Besuch bekommt. Besuch bekommt von drei Männern. Und wie es sich gehört, spricht der Abraham eine herzliche Einladung aus und die drei Männer lassen sich darauf ein. Dann geht es Schlag auf Schlag. Es geht ums Backen, ums Schlachten. Es wird brötet, was das Zeug hergibt. Und es wird nur das Beste vom Feinsten serviert. Und nach dem Essen steuern Geschichten auf den Höhepunkt zu und wir erfahren, warum das die drei Männer auf Besuch kommen. Sie kommen nämlich nicht zum Essen, sondern zum Reden. Und das, was sie Wunder nimmt, ist: Wo ist Sarah, deine Frau? Fragten sie ihn. Im Zelt, antwortete Abraham. Da wurde ihm gesagt: Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Endlich. Endlich wird das Warten ein Ende haben. Gott wiederholt da seine Verheißung erneut. Und er sagt ein klares Datum voraus. Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder. Und Sarah, deine Frau, wird einen Sohn haben. Sie ist 90. Und er 99 zu diesem Zeitpunkt. Der Abraham hat diesen Zusatz schon mehrfach bekommen, dass er ein grosses Volk wird werden. Und jetzt wird es konkret. Nach Jahrzehnten vom Warten kommt Gott und sagt, es ist soweit. Noch in dem Jahr soll Sarah schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und Sarah, wir sehen sie ganz schwach da hinten, hinter dem Zeltvorhang versteckt, hört das. Und es ist ihm wichtig gewesen, der Mann, der mit der Frau geredet hat, wir gehen davon aus, dass es Gott selber war, wo ist Sarah, deine Frau? Sie soll das auch mitbekommen. Und sie hat es mitbekommen. Und sie muss ungläubig lachen. Sarah ist realistisch. Lang jenseits der Wechseljahre ist so eine Zusage doch schon merkwürdig. Sie und der Abraham sind sehr alt. Und Mena, sie ist so alt, dass es ihre, wie es so schön umschrieben wird, nicht mehr ging nach der Frauenweise. Also sie hat ihre Tage hat sie nicht mehr gehabt, sie hat keine fruchtbaren Tage mehr gehabt, keine guten Voraussetzungen, um Kinder zu bekommen. Und noch mehr, ich finde es grossartig und auch wunderschön formuliert, wie der Bibeltext nachher die Hard Facts so umschreibt, die harten Fakten. Sarah sagt nachher, jetzt nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie. und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Hey, so eine schöne Beschreibung. Was heisst es eigentlich? Beim Abraham ist tote Hose, da geht nichts mehr. Das Ehebett von dem alten Paar ist schon seit längerem nichts mehr los. Und über das lacht Zara ungläubig. Und in diesen Gedanken, in diesem Lachen, werden ihre belustigenden Gedanken jäh unterbrochen. Und Gott fragt Abraham nämlich, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sarah versucht zu widersprechen, ich habe nicht gelacht. Doch damit kommt sie nicht durch. Wenn überhaupt einer unsere Gedanken kann lesen, dann Gott selber. Und der steht da mit zwei weiteren Herren beim Abraham. Sarah hat da eine Grenze überschritten. Gott hat ein klares Versprechen gegeben und darüber darf sie sich freuen. Da ist Vorfreude angesagt und kein spöttisches, ungläubiges Lächeln oder Kichern. Kein verlegenes Lachen, weil man es zutiefst im Herz und aufgrund von äußerlichen Bedingungen nicht glauben kann. Darum hat Sarah da eine Zurechtweisung von allerhöchsten Stelle eingefangen. Und damit war die Sache nachher auch erledigt gewesen. Es bleibt wie Gottes Verheißung, die nochmal ausdrücklich wiederholt wird. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Die Verheißung von dem Sohn ist angesichts von der biologischen Realität amüsant. Doch es geht darin gar nicht so sehr um die biologische oder gynäkologische Sachverhalt. Es geht vielmehr um Gottes Verheißungen und Treue von Gott in dem Innen. Was Gott zusagt, das soll und wird auch passieren. Es geht nachher weiter. Wir gehen zwei Kapitel führen. Der Abraham ist wieder mal unterwegs. Er ist ein bisschen in den Süden gezogen, nach Gerar. Und dort hat er wieder eine Situation, wie wir ganz am Anfang angeschaut haben. Er ist bei einem König, sie findet seine Frau sehr schön, er gibt sie als Schwester aus. Der König droht Todesurteil zu erleben von Gott her. Er hat einen Traum diesbezüglich und Gott sagt ihm, warum hast du Sarah zur Frau genommen? Sie gehört dem Abraham. Der König hat aus allen Wolken, er hat Sarah noch nicht berührt und stellt den Abraham nachher zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Und nachher sagt Abraham wieder kaltschneuzig, ja, sie ist eigentlich ja meine Schwester. Sie ist eigentlich meine Schwester. Mir ist das neu bewusst worden, ich habe das gar nicht auf dem Radar gehabt. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester, können wir im Vers 12 nachlesen. Und wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter und ich habe sie geheiratet. Also es war eigentlich mehr eine Notlüge, als dass er wirklich volle Kanne ins Blaue rausgelogen hat. Sarah ist seine Halbschwester und die hat er geheiratet. Das als Nebenaspekt. Ja, gehen wir eins weiter. Kapitel 21. Jetzt ist er da, der grosse Tag, das grosse Ereignis. Gott hat sein Versprechen gehalten. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak. Und der Bub ist angewachsen, er ist gross geworden. Abraham ist stolz auf ihn gewesen, hat helle Freude gehabt an seinem Sohnemann. Ja, und dann? Dann stellt Gott ihn vor die grösste und schwerste Prüfung von seinem Leben. Gott verlangt von ihm, dass er sein Liebste loslassen soll. Der Abraham soll seinen verheißenen Sohn, den Isaak, opfern. Das alles ist völlig unverständlich und irrational. Wie soll Gott denn seine Verheißung auf grosse Nachkommenschaft wahrmachen, wenn der Garant von dieser Verheißung nicht mehr lebt? Doch der Abraham ist zu diesem Schritt bereit. Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Vom Schreiben vom Hebräerbrief erfahren wir, dass der Glaube von Abraham so gross war, dass er sogar auf eine Totenauferweckung geglaubt hat und damit gerechnet hat, damit Gott seine Verheißung wahrmachen kann. Der Abraham hat die letzte und die grösste Prüfung bestanden. Und er wird zum Vater vom Glauben, zum Vorbild für uns Gläubigen. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch seine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Was sind Kernerkenntnisse aus dem Leben von Abraham, aus dem Warten heraus? Gott achtet den Glauben von Abraham höher als sein verschiedentliches Versagen. Der Abraham hat immer wieder geglaubt. Und im Warten hat er auch immer wieder versagt. Und auf die erneute Gottesbegegnung ist der Abraham erneuert worden und hat wieder neuen Mut gefasst. Zudem können wir auch beobachten, dass der Glaube von Abraham sich verändert hat mit der Zeit und Gott im Warten immer besser kennengelernt hat und erklärt hat, dass er ihm vertrauen kann. Sollte bei Gott etwas unmöglich sein, ist die Frage in der Begegnung mit Sarah im Zelt dort. Nein und nochmal nein. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist geht nicht, gibt's nicht. Oder unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Natürlich, Gott erhört nicht jedes Gebet, das wir an ihn richten, das wir in den Himmel gehen, wie wir es gerne hätten. Doch wenn er etwas verspricht, dann dürfen wir fest damit rechnen, dass es auch so passiert. Der Dietrich Bonhoeffer sagt das mit seinen Worten: Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber er erfüllt all seine Verheißungen. Und im Fall von Abraham wissen wir, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Was machen wir mit dem heute? Oder wie gehen wir heute mit dem Warten um? Auf was warten wir? Nach dieser Geschichte vom Abraham oder diesem Ereignis vom Abraham ist es rund 1800 Jahre gegangen, bis das Volk einen Erlöser bekommen hat, Jesus Christus. Ebenfalls weit vorausgesagt durch viele Propheten, dass er in Bethlehem zur Welt kommt, in Jerusalem wird leiden und sterben, dass das alles muss passieren, damit unsere Wunden geheilt werden. Und in der Zwischenzeit sind hunderte von biblischen Prophetien erfüllt, bis zum heutigen Tag. Und ein paar stehen noch aus. Im Wesentlichen beziehen sie sich auf das Wiederkommen von Jesus, auf das letzte Gericht und den neuen Himmel, die neue Erde, wo Gott schaffen wird. Wir warten auf Jesus, bis er wiederkommt, um das Böse endgültig zu entmachten. Wir warten auf Jesus, wo aller Korruption, allem Machtmissbrauch und allem Unrecht auf der Erde ein Ende setzt. Wir warten auf Jesus, wo der Hunger und der Krieg für immer beseitigt. Wir warten auf das neue Jerusalem, wo Gott selber zmitzt unter uns Menschen wird aufrichten. Wir warten auf das ewige Leben, auf dieser neuen Erde, unter dem neuen Himmel, so wie es Gott verheißen hat. Und wir wissen nicht, wann es so weit ist. Da gibt es kein konkretes Datum, wie der Abraham mal bekommen hat, mit dem Kinderwunsch. In einem Jahr wird es so weit sein. Doch wir Gläubigen, an Jesus gläubige Menschen, dürfen darauf warten und darauf vertrauen, dass Gott zum Ziel kommt, dass er Gott auch diese Verheißungen erfüllt. Und wir beten ja auch immer wieder, zum Beispiel im Gebet Unser Vater, wo es heisst, dein Reich komme. Wir wünschen uns, dass sein Reich auf die Erde kommt. Wir beten weiter, erlöse uns von dem Bösen. Ja, Amen dazu. Wir dürfen fest damit rechnen, dass Gott unsere Gebete erhört, seine Verheißungen erfüllt und Jesus Christus wiederkommt. Doch das ist gerade auch unsere einzige Hoffnung, die wir dürfen haben oder die wir haben. Denn wenn wir ehrlich sind, so rosig sieht sie in unserer Welt nicht aus. Wir Menschen reiten die Welt doch immer tiefer in Kollaps rein. Die Regenwälder brennen, der Meeresspiegel steigen da mit dem Klimawandel, Krankheiten erschweren unser Leben, Krieg, Atomwaffen und Drohungen machen unseren Globus mehr zu einer tickenden Zeitbombe als ein Ort, wo Himmel auf Erde genannt wird. Ich glaube nicht, dass wir alle Probleme in den Griff bekommen. Und ich glaube erst recht nicht, dass wir selber den Himmel auf die Erde bringen können. Doch ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Ich glaube, dass Gott all seine Verheißungen erfüllen wird, auch wenn wir auf das warten müssen. Ich glaube, dass Jesus in Vollmacht das Ende bringt, was er in Bethlehem ganz klein angefangen hat. Doch bis es soweit ist, gibt es nicht allzu viel zu lachen. Das sind viele Herausforderungen, die uns tagtäglich in den Nachrichten berichtet werden. Da gibt es viele Brennpunkte auf dem ganzen Globus, die das Leben von vielen zerstören. Das ist alles andere als lustig. Doch wir haben eine lebendige Hoffnung. Die Hoffnung auf Jesus Christus und sein Wiederkommen. Die Hoffnung darauf, dass er kommt und alles neu macht. Und das ist übrigens auch das Motto vom Kirchentag, wo im Juli in Wetzikon stattfindet. Christus, die Hoffnung der Welt. Während 4 Tagen werden wir uns im Zürich-Oberland mit diesem Motto vertieft und in unterschiedlicher Form auseinandersetzen. 6. bis 9. Juli. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Und die Frage in dem Innen ist, wie kann ich jetzt mein Warten gut gestalten? Vielleicht stellst du dir die Frage, was kann ich noch tun, bis Jesus wiederkommt? Wie kann ich die Wartezeit gestalten? Der Schriftsteller, der Heinrich Schörl, hat es einmal so formuliert. Die Kunst des Wartens besteht darin, inzwischen etwas anderes zu tun. Das Ziel ist, dass wir die Idee ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und auf der anderen Seite aber auch nicht untätig sind. Das ist die grosse Kunst und Aufgabe vom Warten. Warten und gleichzeitig tätig sein, das ist es, was Gott von uns Christen erwartet. Und das ist es, was die Christen in der ersten Zeit, zur Zeit der Apostelgeschichte, wie wir es nachlesen können, auch tun haben. Sie haben eine feste Hoffnung gehabt auf die baldige Wiederkunft von Jesus. Und gleichzeitig haben sie mit ganzer Kraft das Evangelium in Wort und Tat verkündet. Abwarten und Tee trinken ist ganz und gar nicht die Haltung von einem echten Jesus-Nachfolger. Und so können und wollen auch wir heute die Wartezeit, bis Jesus wiederkommt, aktiv gestalten, indem wir Gott gemeinsam immer wieder entdecken und begegnet. Wir wollen die Wartezeit aktiv gestalten, indem wir einander als Gläubige wie in einer Familie unterstützen und fördern. Wir wollen die Wartezeit gestalten, indem wir den Menschen in Hinwil dienen und sie mit der guten Nachricht von Jesus Christus beschenken. Amen.